Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Arbeitsmarkt, der Großereignisse wie die Corona-Pandemie robust überstanden hat. Aber er schwächelt jetzt doch. Arbeitslosenzahlen um die 3 Millionen rücken in Sichtweise. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber das sogenannte Rentenpaket 2 wurde im Bundestag beraten. Es soll das Rentenniveau langfristig stabil halten. Aber um welchen Preis? Um den Preis, dass die Jungen zu viel zahlen für den Ruhestand der Älteren? Und bei all dem, wie viel mehr an finanzieller Sicherheit im Alter kann über den Aktienmarkt erzielt werden? Zur Debatte im Bundestag, Volker Fintermer.
Es konnte nach dem Vorlauf der vergangenen Wochen nur eine spannende Debatte im Bundestag werden, weil wieder einmal die Koalition selbst im Zentrum des politischen Streits steht, nachdem vor allem die FDP-Fraktion Bedenken und Nachbesserungsbedarf bei dem Rentenpaket angemeldet hat. Auch deshalb verteidigte Arbeitsminister Hubertus Heil die geplante langfristige Sicherung der gesetzlichen Rente gleich zu Beginn der Debatte.
Das Grundversprechen, dass man nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abgesichert ist, das gilt es jetzt für alle Generationen zu erneuern und nicht Generationen gegeneinander auszuspielen.
Und dafür steht die Absicherung des Rentenniveaus bei 48% für die kommenden 15 Jahre. Und um das nicht allein den Beitragszahlern aufzubürden, soll in der gleichen Zeit über Schulden finanziert ein umfangreicher Kapitalstock aufgebaut werden, aus dessen Erträgen dann ab Mitte der 30er Jahre zumindest ein Teil der zusätzlichen Kosten finanziert werden kann. So der Kompromiss in der Koalition für den Einstieg in das sogenannte Generationenkapital. Und deshalb war es dem Arbeitsminister auch wichtig, sogleich auf den grundsätzlichen Kompromiss der Ampelpartner zu verweisen, der seiner Meinung nach nicht mehr in Frage gestellt werden sollte.
Denn dieses Rentenpaket 2 ist nicht die Federführung des Bundesarbeitsministeriums allein, sondern es ist das Bundesfinanzministerium und das Arbeitsministerium. Und ich sage, trotz einiger Debatten, die hier sind, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, noch in dieser Legislaturperiode für das Alterssicherungssystem die Weichen weit über die heutige Zeit hinauszustellen, damit sich alle Generationen auf die Rente verlassen können.
Für die Union bedeutet dieser Streit in der Ampel jedoch erneut ein leichtes Spiel für die Rolle als Opposition. Und das wusste Hermann Gröhe sogleich gut zu nutzen.
Und es ist doch kein Zufall, dass ein liberaler Kollege sagt, Ihr Gesetz geht in die komplett falsche Richtung. Die Wissenschaft rechnet vor, ab welchem Jahrgang die junge Generation dazu zahlt. Und deswegen macht es keinen Sinn, ein paar Schrauben zu drehen. Ihr Paket ist eine Mogelpackung. Es muss abgelehnt werden. Und ich kann den Liberalen nur zurufen, eure Überzeugung sollte auch euer Abstimmungsverhalten bestimmen.
Aber von den Karren der Union wollte sich Johannes Vogel von der FDP nicht spannen lassen. Dennoch warnte auch der FDP-Politiker vor einer zu starken Belastung der jüngeren Beitragszahler und drängte deshalb auf Änderungen im weiteren parlamentarischen Verfahren.
Dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Allein wo genau die FDP nachbessern möchte, ließ Vogel heute offen. Klar ist für die Liberalen nur, dass sie die individuellen Kapitalmarktanteile, also etwa das Aktiensparen der Versicherten, ausweiten möchte, anstatt die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden. Scharfe Kritik kam da von der Linken, für die Heidi Reichneck betonte, dass etwa das viel gelobte schwedische Modell unter ganz anderen Voraussetzungen arbeite.
Erstens, in Schweden sind alle Erwerbstätigen ausnahmslos ab 16 Jahren in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Gut so. Zweitens, die schwedischen Arbeitgeber tragen 60% der Rentenbeiträge. Gut so. Und die Beiträge zur Prämienrente der schwedischen Aktienrente werden vollständig von der Steuer erstattet.
Aber so weit wolle die FDP mit ihren Forderungen natürlich nicht gehen, betonte Reichneck. Einmal mehr nahm die AfD in der Debatte eine Sonderrolle ein, die mit ihrem Fondssparmodell für Kinder deutscher Staatsangehörigkeit einen ganz anderen Weg verfolgt. Nach diesem ersten Aufschlag im Bundestag beginnt nun die konkrete Arbeit am Gesetzentwurf in den Ausschüssen, mit der in aller Regel Änderungen an der Reform einhergehen. Wie weit die aber beim Rentenpaket reichen werden, ist derzeit noch nicht absehbar.
Volker Fintamer, Rentenpaket 2 im Bundestag. Das Rentenpaket 1 übrigens ist 2 Jahre alt, sorgte für deutliche Rentensteigerungen und verhinderte Rentenkürzungen nach der Pandemie. Ein anderes Thema jetzt aus der Sozialversicherungswelt. Zu Beginn jedes Jahres ändern sich die Einkommensgrenzen, bis zu denen Beiträge für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung bemessen werden. Anders als zum Beispiel in der Schweiz, wo auf das gesamte Einkommen, ganz gleich wie hoch Beiträge gezahlt werden, werden in Deutschland Besserverdiener ab einer bestimmten Grenze geschont. Routinemäßig müssten nun Besserverdiener in Deutschland im kommenden Jahr deutlich mehr für Kranken- und Pflegeversicherung zahlen, was gut ist für die klammen sozialen Kassen. Aber der liberale Bundesfinanzminister möchte das Besserverdienern gerne ersparen. Jörg Münchenberg berichtet.
In der Bundesregierung droht neuer Streit. Anlass ist die von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, geplante deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. Diese wiederum legen fest, bis zu welcher Gehaltshöhe für die Sozialversicherungen Beiträge abgeführt werden müssen. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hat die geplante Anhebung jetzt erst einmal gestoppt. In einem Vermerk aus dem Bundesfinanzministerium, der dem Deutschlandfunk vorliegt, heißt es, dadurch würden die im Wachstumspaket vorgesehenen Entlastungseffekte konterkariert. Eine Sprecherin des Finanzministeriums wollte heute einen neuen Dissens zwischen Lindner und Heil nicht offiziell bestätigen, verwies aber auf die Aussagen des Finanzministers im Bundestag Mitte der Woche.
Da hat er ja darauf hingewiesen, dass die Gefahr sieht oder sieht, dass die Gefahr besteht, dass Entlastungen, auf die man sich verständigt hat, dass die durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in die Sozialversicherung umgeleitet wird und der eigentlich beabsichtigte Kaufkrafteffekt nicht erfolgt und man deswegen einfach nochmal darüber sprechen muss, über die Rechengrundlagen, und das tut man halt innerhalb einer internen Regierungsabstimmung und dafür sind diese Abstimmungen auch da.
Durch die geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen würden Gutverdiener deutlich belastet. Nach Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner müssten demnach Beschäftigte, die mehr als 8.100 brutto im Monat verdienen, ab dem kommenden Jahr 88 Euro monatlich mehr in die Sozialkassen einzahlen. Hintergrund der deutlichen Anhebung ist der kräftige Anstieg der Lohnzuwachsrate im vergangenen Jahr, an die wiederum die Beitragsbemessungsgrenzen gekoppelt sind. Insofern sei das ein reiner Routinevorgang, betonte heute ein Sprecher des Arbeitsministeriums. Und weiter?
Aufgrund der hohen Lohnsteigerungen im Jahr 2023 steigen nun auch die Rechengrößen entsprechend an. Das ist wichtig, weil sonst höhere Einkommen weniger Beitrag leisten würden zu den Sozialversicherungen. Und aus diesem Grund wird jährlich gesetzlich verpflichtet, die Sozialversicherungsrechnungsgrößen von dem Bundeskabinett verabschiedet.
Doch auch an diesem Automatismus gibt es Kritik aus dem Bundesfinanzministerium. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen geschehe per Verordnung. Für eine Berücksichtigung der kalten Progression brauche es dagegen jedes Mal ein neues Gesetz, heißt es in dem Vermerk. Letzteres aber ist politisch oft umstritten, gerade auch in der Ampelkoalition. Deutliche Kritik an Lindners Vorstoß kam unterdessen von den Sozialverbänden, so sagte etwa die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, dem Deutschlandfunk.
Für uns im VdK ist klar, dass die gesetzlich geregelte Entwicklung von Löhnen und der Beitragsbemessungsgrenze so auch sinnvoll ist. Denn gerade Menschen mit höherem Einkommen sollten sich natürlich auch stärker an der Finanzierung der Sozialversicherungen beteiligen. Und das wird damit eingehalten. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn dahinter, wenn Herr Lindner das jetzt in Frage stellt.
Offen ist, wie die Diskussion in der Ampel nun weitergeht. Aus Regierungskreisen hieß es gegenüber dem Deutschlandfunk, der Finanzminister habe lediglich Gesprächsbedarf angemeldet. Dies sei eine geübte Praxis.
Der Bericht von Jörg Münchenberg, steigende Beitragszahlungen für Besserverdienende. Ein kleiner Baustein ist das im größeren Gebäude des sozialen Ausgleichs zwischen Arm und Reich, ein Gebäude, dessen Fundament in Deutschland immer wackeliger wird. Auch wenn sich die Einkommen seit einigen Jahren nicht mehr auseinanderentwickeln, bei der Verteilung des Vermögens geht es zunehmend ungleicher zu. Nach Zahlen der Bundesbank besitzt das obere 10% der Bevölkerung 60% des Gesamtvermögens in Deutschland. Gleichwohl reichen Steuer, Erbschaftssteuer, höhere Steuern auf Kapitalerträge. Das alles spielt in der politischen Debatte seit Jahren keine Rolle mehr. Bremen unternimmt nun einen Versuch, das zu ändern. Über den Bundesrat Johannes Kuhn berichtet.
Angesichts der Mehrheitsverhältnisse kämpft der grüne Bremer Finanzsenator Björn Fecker gegen Windmühlen. Bremens Bündnis aus SPD, Grünen und Linken ist schließlich bald das letzte seiner Art. Dennoch sieht Fecker die Argumente auf seiner Seite. Er verweist zum Beispiel auf das Steuerfortentwicklungsgesetz. Mit dem will die Bundesregierung die kalte Progression anpassen, den Kinderfreibetrag erhöhen und Abschreibungen für Unternehmen erleichtern.
Viele der darin enthaltenen steuerlichen Maßnahmen waren und sind richtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Steuersenkungen den Handlungsspielraum vieler öffentlicher Haushalte weiter einschränken werden. Wir sprechen von mindestens 23 Milliarden Euro Mindereinnahmen bundesweit bei voller Jahreswirkung.
Zudem verweist der Grünen-Politiker auf Schätzungen, die den Investitionsbedarf in den kommenden 10 Jahren auf bis zu 400 Milliarden Euro beziffern.
Allein für Bremen würden die bisher bekannten Belastungen von 60 Millionen in 2025 auf 115 Millionen in 2026 anwachsen. Bremen, meine Damen und Herren, hat diese Spielräume nicht.
Bremen schlägt dem Bundesrat deshalb 4 Maßnahmen vor. Die beiden wichtigsten Punkte, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer sowie die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer.
In kaum einem OECD-Land wird Vermögen niedriger besteuert als bei uns. Selbstverständlich muss die Vermögenssteuer mit großzügigen Freibeträgen und Regelungen zur Vermeidung von betrieblicher Substanzbesteuerung einhergehen.
Dazu fordert Bremen, die Abgeltungssteuer wieder abzuschaffen sowie stärkere Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung. Die Zustimmung in der Bevölkerung für solche Umverteilungsmaßnahmen sei prinzipiell hoch, sagt der Bremer Soziologe Patrick Sachwe.
Mit einer Vermögenssteuer können sich ungefähr 70%, wenn man ganz allgemein danach fragt, der Befragten in verschiedenen Umfragen jeweils anfreunden. Die Zustimmung zur Erbschaftssteuer ist wesentlich geringer, eben aus der Angst, selbst davon betroffen zu sein.
Bei der Erbschaftssteuer seien vielen die Ausnahmeregelungen und Freibeträge nicht bekannt. Bei der Vermögenssteuer wiederum fände die grundsätzliche Idee mehr Zustimmung als konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung. Katja Hessel, FDP-Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, lehnte die Ideen im Bundesrat wiederum mit 2 Argumenten ab. Dem hohen bürokratischen Aufwand für die Finanzverwaltung, wenn man die Vermögensteuer einführen und die Abgeltungssteuer abschaffen würde. Und dem Blick auf die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft.
Wir haben in diesem Land auch größere Probleme, gerade Unternehmen, Familienunternehmen in die Nachfolge zu kriegen. Deswegen glaube ich, sind die Freibeträge und die Regelungen, die wir bei der Erbschaftssteuer getroffen haben, richtig und wichtig, damit Unternehmensnachfolgen auch besser hier finanzieren können. Es ist nicht so, dass das Geld, das wir hier haben, irgendwo auf den Konten liegt, sondern es liegt in Sachwerten in den Unternehmen.
Hessel erinnerte auch daran, dass Bayern bei der letzten Erbschaftssteueranpassung sogar noch auf höhere Freibeträge gedrängt habe. Im Kampf gegen Steuerhinterziehung stehe man an der Seite der Länder, so die FDP-Politikerin, die jedoch einschränkte.
Wir müssen aber auch bei aller Notwendigkeit der Steuerhinterziehungsbekämpfung auch immer darauf aufpassen, dass wir nicht mit noch mehr Bürokratie jeden unternehmerischen Freigeist in diesem Land einschränken.
Die Bremer Vorschläge gehen nun in die Bundesratsausschüsse. Eine Chance auf Annahme besteht, mangels linker Bundesratsmehrheit, nicht.
Johannes Kuhn, Bremen mit einem Wiederbelebungsversuch für Klassiker der Umverteilungspolitik. Corona-Pandemie, auch der Angriffskrieg auf die Ukraine, das alles hat der Arbeitsmarkt in Deutschland ohne nennenswerte Spuren überstanden. Jetzt aber wirkt sich die schwache Konjunktur doch allmählich aus und es zeigt sich, dass es stets 2 Wahrheiten bei der Beschäftigungslage gibt. Es gibt Bereiche, in denen Arbeitskräfte händeringend gesucht werden, aber das hilft nicht unbedingt denjenigen, die Arbeit suchen. Zur Arbeitsmarktlage in diesem Monat mit unüblich wenig Herbstbelebung, Mischa Erhardt.
Zwar sind im September mit rund 2,8 Millionen Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat. Der Rückgang um 66.000 fällt aber geringer aus als üblich im Herbst, wo in der Regel eine stärkere Belebung des Arbeitsmarktes stattfindet. Der Grund? Gegenwind in der Industrie, Rückenwind dagegen bei Dienstleistungen, was die Beschäftigung unter dem Strich immerhin noch leicht erhöht hat.
Dieser Anstieg geht vor allem auf Beschäftigungszuwächse in Branchen des Dienstleistungssektors zurück. In konjunkturnahen Branchen, wie beispielsweise der Zeitarbeit oder dem verarbeitenden Gewerbe hingegen, sinkt die Beschäftigung.
Sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Die Unternehmen sind weiter zögerlich bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Mit Ausnahme der Energie- und Wasserversorgung wurden in allen Bereichen weniger Mitarbeiter gesucht. Die Spuren der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche sind also mittlerweile unübersehbar.
Entsprechend steigen auch die Anzeigen von Unternehmen, die ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schicken.
Ich fasse mal zusammen. Insgesamt ist die Stimmung am Arbeitsmarkt gedämpft. Beschäftigung wächst nur noch gering. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist verhalten. Und an diesem Trend ändert sich zu Beginn des Herbstes 2024 nichts.
Erst gestern hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für die hiesige Volkswirtschaft nach unten korrigiert. Sie rechnen nun mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1%. Das wäre das zweite Jahr einer leichten Rezession in Folge. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär.
Die energieintensiven Unternehmen, die haben es schwieriger in Deutschland. Die Industrie hat es schwieriger aufgrund dieses Preisschubs, der in den vergangenen Jahren passiert ist und der in anderen Ländern, insbesondere im direkten Wettbewerb mit China zum Beispiel, nicht passiert ist. Das heißt, hier wandelt sich etwas. Der andere Punkt ist, und das ist ein bisschen erstaunlicher, ist, dass der Konsument nicht konsumiert in Deutschland. Und das scheint sehr, sehr viel mit der Stimmung zu tun zu haben.
Also der Verunsicherung durch die zurückliegenden Krisen wie der hohen Inflation, aber auch der geopolitischen Lage wie den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Besserung ist kurzfristig für den Rest des Jahres und den Beginn des kommenden Jahres nicht zu erwarten, auch nicht für den Arbeitsmarkt. Hier ist eher ein Anstieg der Arbeitslosigkeit wahrscheinlich.
Ja, es kann im nächsten Frühling, wenn sich daran nichts ändert, auch kurzfristig dazu führen, dass wir über 3 Millionen kommen. Tatsächlich könnte das passieren, ja.
So Bundesagenturchefin Andrea Nahles. Trübe Aussichten also konjunkturell wie auch für den Arbeitsmarkt. Denn einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf über 3 Millionen Menschen, den hatte es zuletzt vor ziemlich genau einem Jahrzehnt im Februar 2015 gegeben.
Michael Erhardt war das. Für Mieter und Wohnungseigentümer soll es einfacher werden, ein Balkonkraftwerk anzubringen, also diese mittlerweile sehr beliebten Solarpaneele, die man an immer mehr Balkongeländern sieht. Uwe Wern dazu.
Wer eine Solaranlage an seinem Balkon montieren möchte, muss künftig mit weniger Genehmigungshürden rechnen. Bisher darf der Besitzer einer Wohnung eine sogenannte Stecker-Solaranlage nur montieren, wenn die Eigentümergemeinschaft ausdrücklich zugestimmt hat. Künftig darf die Gemeinschaft solche Balkonkraftwerke nur noch mit triftigem Grund ablehnen. Denn durch die Gesetzesänderungen zählen diese Balkonkraftwerke zu sogenannten privilegierten Vorhaben, ähnlich wie bauliche Maßnahmen für Rollstuhlfahrer oder Ladestationen für E-Autos. Das bedeutet, auch Mieterinnen und Mieter haben nun den Anspruch auf die Erlaubnis ihres Vermieters, wenn sie so ein Balkonkraftwerk installieren möchten.
Uwe Berndt war das. Südlink, das sind zwei parallele Stromtrassen über 700 Kilometer hinweg, die Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren sollen. 2015, also vor fast 10 Jahren, wurde mit der Planung begonnen. Heftig umstritten war, ob die Trasse überirdisch, billiger oder unter der Erde teurer verlaufen soll. Fest steht, dass alles Produzieren von günstigem Windstrom im Norden nur wirklich Sinn macht, wenn der sich transportieren lässt in den Süden, wo sich mit Windkraft als großer Energiequelle nicht so sehr viel machen lässt. Für Südlink war heute Baubeginn und über den berichtet Thomas Wagner.
Ortsrand von Lauda, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Tauberbischofsheim im Norden von Baden-Württemberg. Matschiger Untergrund, Bagger, die herumstehen, daneben Paletten mit Röhren, schließlich eine Art Kipper, von dem die Röhren nach unten gleiten, im lehmigen Erdreich versinken.
Hinten sehen wir gerade eine Bohrmaschine für eine Horizontalbohrung, die wir hier herstellen unter Tauber, im Taubertal.
Wir bauen hier den Südlink. Das ist das Großprojekt der Energiewende, damit der Windstrom aus dem Norden Deutschlands auch in die Industriezentren und die bevölkerungsreichen Zentren Deutschlands hier im Süden kommt. Die Leitungen kommen vom Norden Deutschlands in etwa auf Höhe der Elbe und werden von dort aus bis runter nach Grafenrheinfeld in Bayern und zu uns nach Leingarten bei Heilbronn transportiert, damit wir eine stabile Stromversorgung in Süddeutschland haben mit Windstrom.
Baustellenhelm, gelbe auffällige Schutzwesten, so stehen Leonhard Heidel, Projektleiter des beauftragten Bauunternehmens, und Alexander Schilling, Sprecher des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW, auf der Baustelle. Nebenan in einem Container Transnet-Geschäftsführer Werner Götz. Für ihn ist das Ganze heute...
Ja, großer Tag für die Energiewende, auch ein großer Tag für uns als Unternehmen und der Ehrlichkeit halber auch ein emotionaler Tag für mich persönlich.
Dies auch deshalb, weil Südlink ein wichtiges Element der Energiewende ist. Gemeinsam mit dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT in Bayreuth baut Transnet BW die Leitungstrasse, die bei Wolfenbüttel ganz oben im Norden beginnt und sich quer durch die Republik bis ganz in den Süden nach Baden-Württemberg und nach Bayern hindurchschlängelt. Das Problem bisher nämlich abhängig ist. Im Norden wird mit Windenergie sehr, sehr viel regenerativer Strom erzeugt. Schön für die Norddeutschen, sagen die Süddeutschen. Aber eigentlich, heißt es im Süden, hätten wir auch gerne was ab vom vielen Strom, der da über die Windräder im Norden erzeugt wird.
Wir sind ein industrieller Standort, wir sind ein prosperierender Standort, wir haben einen großen Energiehunger und die Energie soll künftig eben aus dem Norden kommen. Dort gibt es Windanlagen auf See und Windanlagen an Land. Und diese Energie soll perspektivisch durch die Leitung SüdLink nach Baden-Württemberg gebracht worden.
Denn bisher stellt sich das deutsche Stromnetz auf der Nord-Süd-Achse wie eine Art Flaschenhals dar.
Also bildlich gesprochen, wir haben einen Bottleneck, einen Engpass in Mitteldeutschland und wir kriegen zu Starkwindzeiten die Energie nicht vom Norden in den Süden transportiert.
So Transnet-Chef Werner Götz. Ein Engpass das Ganze, der nun durch SüdLink beseitigt werden soll, wenn da erstmal Strom durchgeleitet wird. Bereits 2028 soll es soweit sein, dann soll SüdLink in Betrieb gehen. Schon jetzt ist es oftmals nicht mehr möglich, die Windenergie, die im Norden erzeugt wird, in den Süden zu transportieren. Und so müssen zuweilen trotz großem Stromhunger im Süden die Windräder im Norden sogar heruntergeregelt und ausgeschaltet werden. Eine bizarre Situation.
In der Realität erleben wir dann eben diese Engpass-Situation, was zu Markteingriffen führt. Wir nennen das Redispatch. Und das sind Engpass-Management-Kosten, die durchaus signifikant sind, im letzten Jahr bei 3,2 Milliarden Euro lagen. Und die 3,2 Milliarden Euro werden dann über die Netzentgelte gewälzt und landen bei Ihnen und mir, bei uns Bürgern, auf der Stromrechnung.
Allerdings nur noch bis 2028, dann soll das Problem behoben sein. Eigentlich hätte es schon viel früher mit dem Bau von SüdLink losgehen sollen. Die ersten Planungen reichen bis ins Jahr 2012 zurück. Ergebnis allerdings seinerzeit Proteste gegen die riesigen Leitungen, die sich ursprünglich durch die Landschaft oberirdisch schlängeln sollten. Folge: Umplanung des Ganzen. Jetzt verschwindet die Stromautobahn von Nord nach Süd unter der Erde und bleibt für die Stromverbraucher damit unsichtbar.
Thomas Wagner war das. Und zur letzten Sendestation, zu Stefan Wolf in den Börsensaal. Für die Börse gab es heute Statistikfutter aus den USA. Da ging es um die Konsumlaune der Amerikaner. Warum ist das überhaupt wichtig für Börsianer? Was lesen die daraus?
Die lesen daraus, dass wenn es der US-Wirtschaft gut geht, dass dann etwas von diesem Glanz auch auf deutsche Exporteure strahlen könnte. Und deshalb zeigte man sich hoch erfreut darüber, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im September stärker als erwartet aufgehellt hat. Das könnte also darauf hindeuten, dass der Konsum angekurbelt wird mit den gewünschten Effekten vielleicht.
Und das Thema Inflation wird in der kommenden Woche eine Rolle spielen, direkt am Montag. Da geht es dann um die Inflation hier bei uns.
Richtig, und es gab erste Schätzungen unter Volkswirtinnen und Volkswirten hier, wie denn die Inflationsrate ausfallen könnte. Und man ist sich ziemlich einig, sie wird weiter abrutschen auf jetzt 1,7%. Das aber wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme. Bis zum Jahresende hin rechnet man wieder mit leicht steigenden Raten.
Was hat der DAX aus all dem gemacht?
Gewinne. Der deutsche Aktienindex hat einen Rekord nach dem anderen heute markiert, ist kaum mal zurückgefallen. Er steht aktuell auf einem neuen Rekordhoch, wenn es soweit bleibt. 19.481 Punkte, 82 Punkte sind es jetzt, 244 Punkte mehr als gestern. Das ist ein Zuschlag um 1,3%.
Zu einzelnen Aktien die Commerzbank herausgepickt. Da gab es ein erstes direktes, so hieß es, direktes Gespräch zwischen Commerzbank und der Übernahme interessierten italienischen UniCredit. Obwohl direkt, so direkt war es ja nicht. Das geschah wohl online, ist aber trotzdem nicht uninteressant.
Sehr interessant, zumal sich da sehr viele Gerüchte herumranken. Angeblich soll nämlich der UniCredit-Chef an diesem virtuellen Gespräch gar nicht teilgenommen haben. Wie dem auch sei, es gibt keinerlei Kommentare von beiden Seiten zum Ausgang dieser Gespräche, für die Commerzbank aber immerhin leichte Kursgewinne.
Auch auffällig heute der kriselnde Agrarkonzern BayWa. Der muss den Wert seiner Beteiligungen deutlich nach unten korrigieren. Dürfte die Situation dort nicht einfacher machen?
Überhaupt nicht, denn BayWa muss 222 Millionen Euro auf die Beteiligungen abschreiben und das kostet den Aktienkurs 8% an Wert. Auf der Seite der Gewinner stehen dagegen BASF, da waren ja diese Woche Umbaupläne bekannt geworden, deshalb hier ein Plus von fast 7%.
Eine Personalie aus der Finanzwelt noch, Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin bei der staatseigenen KfW-Bank, die verändert sich.
Die verändert sich und wechselt in den Vorstand der Deutschen Bundesbank, das hat der Bundesrat heute beschlossen.
Blick noch auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro verliert leicht auf 1,1158 $. Die Umlaufrendite verliert einen Basispunkt auf 2,10%. Und auch Gold verliert von den Rekordwerten. Da nimmt man ein paar Gewinne mit. $22.10 genau. Aktuell kostet die Feinunze $2,653.35.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.